Ich würde den Text gerne vorlesen, bevor wir dann hier weitergehen. Matthäus 24, Verse 2 bis 14. Matthäus 24, Vers 2 bis 14. Und als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger von Jesu zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sag uns, Jesus, wann wird das geschehen, dass der Tempel zerstört wird und kein Stein auf dem anderen bleibt? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das, jetzt kommt's, muss so geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnisse preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen kalt werden. Wer aber bis ans Ende aushält oder beharrt oder beharrlich ist, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Soweit einmal der Text, Jesus Original. Er redet ein klein bisschen über die kürzere Zukunft und über die längere oder die spätere Zukunft. Das eine Thema war ja, wann wird der Tempel zerstört, wann fällt das alles zusammen, da das Gebäude, das ist einige Jahre später, so starke, was würde man sagen, 37 Jahre, nachdem Jesus es erzählt hat, hier ist das passiert, wurde der Tempel zerstört, da habe ich schon mal geredet im letzten Mal drüber, das wiederhole ich jetzt nicht. Aber Jesus geht noch viel, viel weiter, er redet unter anderem auch über sein zweite Kommen, wann er wiederkommt und über das Ende von der Welt. Über das redet er hier auch. Und wenn man das so hört, dann muss man sich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt was auf uns zu, oder? Wie fährt es für dich ein, wenn du das liest? Bitte? Fährt es überhaupt ein? Was kommt so? Wie fühlst du es so, wenn du so hörst? Schon mal gelesen die Texte? Ja? Wie wirkt das? Bitte? Beängstigend? Wer wird auch sagen, beängstigend? Doch einige? Was kann man noch sagen? Ist nicht gerade seelsorgerlich aufbauende Worte, wo da kommen, oder? Trösten. So quasi, du legst die Bibel und sagst, oh Herr, gib mir das Wort vom Trost, oder? Dann liest du das hier und dann denkst, jetzt bin ich aber gar nicht getröstet, jetzt bin ich noch etwas mehr in Sorge in all dem. Weißt, Jesus hat nicht Absicht gehabt, seinen Jüngern zu sagen, wisst ihr was, Gieler, jetzt wird's echt schwierig. Schnallt euch mal an, jetzt geht's dann also ganz fest zur Sache. Das war nicht Absicht von Jesus. Die Absicht von Jesus war ganz klar deutlich zu machen. Und es kommt auch am Ende, er sagt, wenn ihr das alles so geschehen seht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das ist das Ziel hinter all dem. Aber er sagt auch, bevor das passiert, gibt's Geburtswehe. Geburtswehe von einer neuen Zeit. Wir haben das letztes Mal davon gehabt, wie das so ist, wenn ein Kind geboren wird. Da ist in der Regel nicht so Lustiges, wo abgeht. Wenn eine Schwangerschaft zu Ende geht, dann tut es extrem weh. Also der Frau. Und Männer fallen dann manchmal in Ohnmacht, wenn sie dabei sind und so. Wobei, warum eigentlich? Die Frau müsste eigentlich in Ohnmacht fallen. Würde ich sagen, oder? Männer. Genau. Da geht es wirklich, da ist Schmerz da. Aber der Schmerz ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist das Kind, das geboren wird. Das neue Leben, das entsteht. Und das ist ja wichtig bei dem Text, wo Jesus da hier redet, die Dinge, die da kommen. Es kommt was Neues, es kommt eine neue Welt, es kommt Ewigkeit auf uns zu. Aber das geht nicht ohne Geburtswehe. Weil man sollte nicht vergessen, dass die Welt, das hier, das ist immer noch in der Hand, die Bibel redet vom Gott dieser Welt, vom Satan, vom Find, der hat immer noch hier Macht und Einfluss. Und der lässt es nicht einfach so locker aus der Hand. Da ist Kampf mit verbunden. Und das betrifft nicht nur den Kosmos, ja, sondern das betrifft auch das, was wir hier auf der Erde erleben. Das wird auch erschüttert. Da wird auch was in Bewegung kommen. Und Jesus sagt, hey, wenn das geschieht, dann ist wichtig, dass ihr wachsam seid. Das ist vielleicht ein weiterer bedeutsamer Punkt bei all dem. Jesus hat nicht die Idee, dass er uns Angst machen will, sondern er möchte uns gern warnen. Er würde uns ganz gern darauf einstellen, auf das, was kommt, dass wir sensibel sind, wenn solche Sachen geschehen, dass wir uns überlegen, wo müssen wir aufpassen? Auf was müssen wir ganz besonders unser Augenmerk legen, damit wir nicht irgendwo aufs Glatteis geführt werden? Er sagt auch hier, passt auf, dass euch keiner verführt. Was ist eigentlich Verführung? Wie könnte man das umschreiben? Verführung. Bitte? Dass das von Gott wegkommt? Könnte man Verführung noch umschreiben? Dass du vielleicht auf einem guten Weg warst und dann nimm dir jemand und bring dir irgendwo ganz anders her, wo du nie hast her wollen. Aber letztendlich auf einmal bist du dort. Verführung. Das hat mit Führung zu tun, aber es ist noch das Wort Ver davor. Es ist nicht eine Führung. Seht zu, dass euch niemand führt. Das ist nicht gesagt, so quasi bleib unabhängig. Das ist nicht die Idee, sondern lass dich nicht verführen. Dass nicht jemand kommt, die an der Hand nimmt und wo ganz anders herführt, wo das gar nicht herwollen. Und da gibt Jesus auch ein paar hilfreiche Ideen und sagt, in den Zeiten, die kommen, passt auf, da gibt es einige Dinge, da müsst ihr wirklich wachsam sein, müsst ihr euer Auge, wie soll ich sagen, da müsst ihr aber euer Augenmerk drauf legen. Was ich nicht sagen will durch die Predigten, hört mir gut zu, was ich nicht sagen will, ist, dass Jesus in 2 Jahren kommt. Oder was ist so das Thema? 2012? Ja, schon mal gehört? 2012 soll die Erde untergehen, sagen Leute. Wegen Maya-Kalender oder so. Ich glaube nicht, dass sich Gott an den Maya-Kalender hält. Interessant ist, in der Bibel steht, dass Jesus selber hat es gesagt, das weiß kein Mensch. Er hat es nicht einmal gewusst, als er hier auf der Erde war. Das ist ein Termin, den hat Gott in seiner persönlichen Agenda. Und er hat nicht einmal eine Sekretärin, die die Agenda bedienen darf. Die bedient er selber. Und deswegen ist das Erste, wenn dir irgendeiner sagt, in 2 Jahren passiert es denn? Oder in 3 Wochen oder in 5 Jahren oder so, dann wäre ich schon mal sehr, 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 sehr skeptisch. Weil das können wir nicht wissen. Was wir wissen können, sind Zeichen der Zeit. Schon mal gelesen in der Bibel, Zeichen der Zeit? Oder Jesus braucht es einmal mit einem Bild vom Feigenbaum und er sagt am Ende von der Rede hier da auch, am Feigenbaum lernt dieses Gleichnis oder quasi, man kann doch auch vom Feigenbaum lernen. Und zwar würde ich jetzt nicht sagen, dass der Feigenbaum jetzt zwingend und direkt ein Gleichnis ist fürs Volk Israel, oder? Das sagen manche, aber das habe ich in der Bibel so nicht gefunden. Der Weinstock schon eher, der kommt öfter vor. Oder der Ölbaum oder so, oder Feigenbaum, nicht zwingend. Aber das war vielleicht gerade ein Gewächs, wo dort war, wo Jesus seine Jünger gesagt hat, hey, schau doch einmal den Baum an. Ihr wisst doch genau, wie das läuft, oder? Der lässt irgendwann einmal seine Blätter fallen, dann ist Winter. Und dann irgendwann einmal grünt er gleich ein bisschen. Man sieht das jetzt gerade bei uns hier in der Natur. Die Natur erwacht, oder? Und zwar explosionsartig. Die Allergiker freuen sich drüber, wie es explodiert. Das Ganze und sie mit. Ja, die Blätter kommen raus, es blüht anfangen, die Bäume werden weiß, also nicht wegen dem Schnee, sondern wegen den Blüten, die es gibt, oder rosarot oder wie auch immer. Und dann fällt es irgendwann einmal ab und dann kommen langsam aber sicher die richtigen Blätter raus, die großen, und dann wachsen die Früchte und dann irgendwann einmal färben sich Blätter wieder und dann ist Erntezeit, oder? Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, schaut, ihr wisst doch genau, wie das funktioniert mit der Natur. Ich würde euch ganz gern ein klein bisschen darauf sensibilisieren, dass es bei dem, was mein Vater mit euch macht, mit der Welt hier, ähnlich geht. Es gibt Anzeichen, die uns helfen, dass wir herausfinden können, in was für einer Jahreszeit wir leben. Ja, ob wir im Winter sind oder kurz vor dem Herbst, das macht einen Unterschied. Und worüber Jesus dann gleich ein bisschen redet hier, er gibt uns hilfreiche Hinweise, was wichtig ist zu beachten. Letztes Mal habe ich darüber geredet, dass Israel ein sehr, 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 sehr wichtiger Hinweis ist auf wie sagt man da, ein Zeiger an Gottes Weltenuhr. Ich übrigens, wenn ich die Uhr dahinter sehe, denke ich, oh genial, ich habe ewig Zeit, es ist immer noch 5. Jetzt habe ich schon so lange geredet und es ist immer noch 5, so lässig hier. Ja, Israel ist ein Zeichen an Gottes Weltenuhr. Da kann man sehen, wie weit es ist. Und das habe ich letztes Mal ausgeführt. Es sind einige Sachen passiert, die von der Propheten vorhergesagt worden sind, auch im Neuen Testament von Jesus vorhergesagt worden sind, wo man sagen kann, oh wow, das deutet darauf her, dass es wahrscheinlich gegen Herbst geht. Absolut. Und es gibt ein paar weitere Sachen, wo Jesus sagt, wenn es gegen Herbst geht, dann passt auf, die Sache, die wäre auch kommen. Jetzt lese ich mal ein paar vor. Falsche Heilsbringer kommen. Falsche Christusse. Und Jesus hat einmal gesagt, es müssen ja Verführungen kommen. Ey, wow, die müssen kommen. In Matthäus 18, Vers 6 sagt er das. Wegen der Auserwählten. Dass man sehen kann, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird. Wer ist wirklich da mit Jesus unterwegs und wer tut nur so? Falsche Heilsbringer kommen, sie wollen den Versuch irgendwo anders herzuführen. Und deswegen, pass auf, wenn dir jemand sagt, Jesus ist schon wieder da. Oder ich weiß, wie das mit ihm geht und all das. Wenn Jesus kommt, die Bibel sagt, man wird es vom Osten bis zum Westen sehen. Wie ein Blitz, der von Ost nach West geht. Überall, wenn er kommt, dann kommt er vom Himmel runter. Er kommt in den Wolken, sagt die Bibel. Und er kommt für alle sichtbar. Musst nicht Angst haben, dass du es verpasst, wenn du noch da lebst. Musst nicht denken, dass die ganze Show bei dir vorbeigegangen ist. Weil du kurz im Keller warst oder so. Mist, kommst du auf keine Methode. Jesus, Die Sache, die kriegst du echt mit. Das, wenn wir dann noch leben, sollte das der Fall sein, dann werden wir das wirklich mitkriegen. Worüber redet Jesus noch? Kriege, Gerüchte von Kriegen, Katastrophen, Epidemien, Hungersnöte, Erdbeben hier und dort. Oder man kann es auch anders sagen, Zeichen an der Schöpfung. Und zwar Erschütterungszeichen an der Schöpfung und in der Schöpfung. Dass auf einmal mit dem Essen nicht mehr so stimmt, dass Epidemien um sich greifen und auf einmal Hunderttausende und Millionen von Menschen von Seuchen befallen wäre, das hat es früher übrigens auch gegeben. Wenn du mal ins Mittelalter schaust, da hat es ziemlich viel gegeben. Ich erwähne nur Pest, da sind Millionen gestorben. Das wäre jetzt in dem Fall nichts Neues, oder? Wenn man so will. Was einfach geschehen wird in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, in den Wehzeiten, von dem geschieht mehr davor. Und es ist vielleicht ganz wichtig, dass wir das uns auch in Erinnerung rufen, wenn Sachen passieren. Wir sind ja mittlerweile schon so weit hier in unserer Gesellschaft, dass ich würde sagen, was kommt noch als nächstes, oder? Schon mal gehört? Was kommt als nächstes? Nach dem Zeugs, wo da jetzt in Japan war, nach all den anderen Dingen, wo da passiert sind. Voriges Jahr um die Zeit war übrigens ein Vulkan am Spucken, wisst ihr noch? Keiner ist mehr geflogen, alle waren auf dem Boden, weil der Vulkan gestaubt hat. So quasi du denkst, was kommt noch? Ach, was kommt alles noch? Und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, noch zu überlegen, was kommt denn noch alles, sondern ey, es ist schon vorhergesagt. Jesus hat doch über das geredet, dass es die Dinge gibt. Wow, offensichtlich kommen wir der Zeit näher, von der er auch geredet hat, dass er wiederkommt. Wahrscheinlich geht es vielleicht nicht mehr so lang, wobei wir nicht wissen, wie lang. Was weiteres, wo Jesus sagt, ist, ihr werdet bedrängt werden. Das hören wir nicht so gern. Wir sind gern harmoniebedürftige Menschen. Ja? Wir haben es nicht gern, wenn uns jemand das Leben schwer macht. Wir haben es nicht gern, wenn uns Menschen das Leben schwer machen wegen Jesus. Darf ich dir was sagen? Ein größerer Teil von dieser Welt werden Menschen wegen Jesus verfolgt. Wir wissen das nicht, weil für unsere Welt ist im Wesentlichen die Schweiz oder Europa oder die Feriendestinationen. Und wenn wir in Feriendestinationen wie zum Beispiel Malediven gehen, wer war schon auf der Malediven? Outet euch. Schöner Ort, gell, oder? Malediven ist cool. Wisst ihr, dass in Malediven, es ist ja ein Staat auch, es hat nicht nur Ferieninsel, es ist ein Staat, der ist muslimisch. Dort werden Christen bis aufs Blut verfolgt. Ja, merkst nichts davon, wenn du Ferien machst, oder? Das wären Menschen, die Jesus nachfolgen, denen wird das Leben echt schwer gemacht. Wissen wir nicht. Türkei, Ferien, oder? So unten da, in der, was weiß ich, wie die Gegend alle heißen, ich war noch nie in der Türkei. Türkei, vor 4 Jahren sind dort, das wissen wir alle, haben wir noch mitgekriegt, waren wir auch am Demonstrieren oder am Trauerzug machen, da auf die türkische Botschaft, sind 4 Menschen umgebracht worden, weil sie Jesus nachfolgen. Brutal zu Tode gefoltert waren. Einer war ein Studienkollege von mir, habe den persönlich gekannt, 4 Jahre lang. Der hat keine Fliege etwas zu Leide getan, der Mann. Der hat eine Liebe für Jesus gehabt, immer schon Türkei auf dem Herz gehabt. Dann ist er dort hergekommen, zu einer Frau dort gelebt und dann irgendwann einmal hat man umgebracht. Türkei, geh mal in Ferien, kaufe Teppiche ein. Geh nach Pamukkale und schau, wie dort so alles aussieht. Da wären Menschen wegen Jesus verfolgt und bedrängt. Demnächst jährt sich das Ganze zum 4. Mal, glaube ich, dass man die 4 Leute umgebracht hat. Und die türkischen Christen, ich habe vor kurzem einen Brief an alle Christen, ich glaube in Europa verschickt, ich habe auch einen gekriegt, so über die Evangelische Allianz haben wir den gekriegt, wo sie einladen für einen Gebetstag, dass man für die Türkei beten soll. Und für die Christen, die dort leben, für Menschen, die an Jesus glauben, die es echt nicht einfach haben, dass sie gestärkt werden und dass Gutes passiert, auch durch ihre ganze Existenz, durch ihr Dasein. Wollt ihr noch ein paar Länder hören? China, booming country. Da hat es viele Christen, die boomen übrigens auch, aber die werden schwer verfolgt. Denen wird das Leben echt schwer gemacht. Was könnte man noch bringen? Malaysia. Ein muslimisches Land. Es ist nicht einfach dort als Christ zu leben. Als ich in Indien war vor 3 Jahren, war dort gerade ein paar Monate vorher eine große Verfolgung von Christen in einem Bundesstaat, der heißt Orissa. Dort sind zigtausende von Christen vertrieben worden. Man sind Hunderte hat man umgebracht, man hat ihre Kirchen angezündet, ihre Häuser angezündet. Als wir bei Joshua daheim waren, in ihrem Kinderheim, haben wir dort etwa während der Zeit noch 30 etwa, Erika, wahrscheinlich 30 Leute, haben wir noch dort gewohnt. Die waren alle aus Orissa Flüchtlinge. Die haben keinen Ort mehr gehabt, wo wohnen. Die haben während der Zeit bei Joshua dort, haben sie kampiert. Das fällt dir schon gleich ein bisschen ein, wenn du Leute triffst, die gerade vor kurzem wegen Jesus verfolgt worden sind. Ich habe mit einem Pastor geredet, ein ganz dunkelhäutiger, ganz schwarzer, dunkelbraun-schwarzer Pastor, der war in Orissa Pastor gewesen. Er sagt mir mit Tränen, Matthias, nicht, ich sage ja Pastor Matthias, ich sage zu allen Pastor, die Pastor sind Pastor. Dann hat er gesagt, was soll ich machen? Meine Kirche ist kaputt, meine Gemeindeglieder sind verstreut überall, ich hab nicht mehr. Da habe ich mich dann super vollmächtig gefühlt, weißt du, so als Schweizer. Pastor, uns verfolgt man hier nicht, zumindest einmal nicht, wie sagt man da, physisch, kommt selten vor. Verbal schon, verbal wären wir auch gleich ein bisschen an die Wand gedrängt, aber physisch nicht. Deswegen nehmen wir es vielleicht nicht ganz so wahr. Jesus hat gesagt, ihr werdet bedrängt werden. So quasi, wenn die Zeit reift, wird auch das ein gleich ein bisschen reifer werden vielleicht. Und ich weiß, das habe ich letztes Mal auch erwähnt und ich sage es gleich mal hier in dem Rahmen von euch als Zuhörer nochmal. Da denkt man dann schnell, oh Hilfe, wie wäre die Verfolgung aushalten, falls es die gibt, oder? Oh, kann ich bei Jesus bleiben in all dem drin? Schon mal den Gedanken gemacht? Das ist sinnlos. den Gedanken zu denken. Das ist sinnlos, weil da kommt der Findri und sagt, du wirst es nicht schaffen. Und dann stellst du all die schlimmen Sachen vor, wie man die foltert und dir die Fingernägel abzieht. Und ja, ihr lacht. Die Sache geschehen. Der Tillmann hat das erlebt. Wir waren während einer Vorlesung, wenn wir da miteinander studiert haben, da war kein Vorlesungsthema, wie überlebt man Fingernägel abziehen und all das. Weiß keiner von uns. Aber eine Sache würde ich euch gerne sagen. Wenn sowas kommt, dann kommt da die Kraft von Jesus. Wenn das kommt, wenn vielleicht unsere Zeit auch mal reif ist, kann es sein. Und ich denke, es ist so wichtig, als mir das entgegengesprungen ist, es war ein Tag, bevor das mit Japan da passiert ist. Das kommt nicht deswegen, wegen Japan, sondern das war vorher und dann kam Japan und gedacht, jetzt ist wichtig, auch mal über das zu reden. Ich wollte es nicht einfach nur der Endzeitapostel überlassen, das Thema, sondern ich wollte es hier auch mal thematisieren, nämlich mit dem Gedanke dahinter, wenn die Sachen passieren und die Bibel redet über das, darum müssen wir es ernst nehmen. Und es könnte uns ja auch irgendwo erreichen. Dann sind wir nicht allein. Dann ist einer da, der uns durchhilft in all dem drin. Dann ist einer da, der wird uns führen, der wird uns Kraft geben und der wird uns nicht allein lassen. Aber wir sollten unbedingt das auch ein klein bisschen uns in Erinnerung rufen. Es könnte etwas turbulenter auch werden. Ich weiß nicht genau, ob das uns noch betrifft. Das möchte ich noch einmal deutlich sagen. Aber ein größerer Teil von der Welt daraus, dort erleben Menschen wie du und ich, die Jesus nachfolgen, das eine oder andere von dem. Und deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Viele werden verleitet werden zum Sündigen, heißt es. Viele werden verleitet werden zum Sündigen. Skandalizo heißt das Wort auf Griechisch. Viele werden zum Skandalizo verführt werden. Da ist das Wort Skandal drin, oder? Skandal, Skandalizo. Ziemlich viele Wörter, die wir so brauchen, haben einen griechischen Hintergrund. Ja, es kommt in einer Zeit, Jesus redet über das, wird eine Dynamik passieren, wo mehr und mehr vielleicht in die Richtung geht, hey, easy, ist doch alles nicht so schlimm. Was, Gott hat irgendwelche Werte, Gott sind Sachen wichtig, easy, er hat uns doch alle lieb. Und es stimmt, es ist wahr. Gott hat uns lieb, aber er hat auch Wertvorstellungen. Und in den Zeiten, wo die Zeiten von den Wehen da, wird das eines von den Phänomenen auch sein, dass man das, was Gott wichtig ist, nicht mehr so wichtig nimmt. Vielleicht bedeutsam, das könnte uns mehr herausfordern, unsere Gesellschaft hier, dass wir uns mehr überlegen, was ist Gott wichtig und was lebe ich davon? Und wo wird mir das vielleicht gestohlen? Viele werden verleitet werden zum Sündigen, alles hinterfragen und den Glauben aufgeben und sich ärgern über das sogar. All das hängt in Skandalizo mit drin. Und zwar heißt es nicht einige, sondern es heißt halt effektiv wirklich viele werden. Es wäre falsche Propheten, wäre auftreten, wäre sich erheben und wäre sagen, dass Gott ihnen gesagt hätte, dass sie Eindruck haben von Gott, dass sie was auch immer von Gott haben. Und wenn falsche Propheten da sind, für mich heißt es immer, da muss es auch Richtige geben. Ja? Es ist auch wichtig, dass man nicht denkt, oh, Prophetie, das ist furchtbar, das ist gefährlich und so. Es ist mehr die Frage, wo führen die denn hin, die Propheten? Weißt du, dass einer kommt mit dem Label und sagt, ich bin Prophet? Das kann ihm auch herhängen. Kann auch sagen, ich bin Apostel, oder? Was gibt's noch? Ja, sucht euch irgendein Wort aus. Man kann sich schnell irgendein Label heranhängen. Propheten soll man immer prüfen, an was? An was prüft man die? Das ist mal das Erste, trifft ein, was passiert. Das Zweite, was noch? An der Frucht von ihrem Leben, was noch? Ja, genau, an der Bibel. Wenn irgendein Prophet kommt und irgendwas erzählt, wo sich nicht deckt mit dem, was in der Bibel steht, dann kannst du davon ausgehen, der lügt. Ist einfach eigentlich. Darum ist es gut, wenn man die Bibel kennt, weil dann kann man das Ganze ein klein bisschen mehr analysieren. Und die andere Sache, die kommen dann noch mit dazu. Aber es ist so wichtig, falsche Propheten wären die richtigen in den Dreck ziehen wollen. Und deswegen ist es nicht gut, wenn wir sagen, wir wollen keine Prophetie haben. Oh nein, das gehört dazu, das gehört zum Leib Jesu dazu. Gott redet durch Prophetie, er redet durch Propheten. Nur, es gibt auch, wie soll ich sagen, a fake version of it. Wie sagt man es auf Deutsch? Eine Beschissversion davon. Und die kommen vielleicht sehr, sehr cool daher. Sie kommen vielleicht sogar mit Zeichen und Wunder daher. Glaub nicht, darf ich dir sagen, hör dir das gut an. Glaub nicht, dass wenn Zeichen und Wunder geschehen, dass es automatisch ein Beweis dafür ist, dass Gott am Werk ist. Es gibt da draußen in der Welt viele Phänomene, die passieren, wo du denkst, boah, das glaube ich doch fast nicht, oder? Das Wunderbares, Übernatürliches. Nicht alles, was Zeichen und Wunder ist, kommt von Gott. Und umso wichtiger ist einfach, dass wir da gleich ein bisschen lernen, einfach zu schauen, wes Geisteskind ist denn der? Wo führt denn der mich her? Und was für eine Bibeldeckung ist da bei dem, was der da bringt? Schon wichtig, weil ich glaube, das wird eher zu als abnehmen, gemäß dem, was Jesus da hier sagt. Von daher wäre es gut, wenn wir uns da gleich ein bisschen so, wie sagt man da? Ausrüsten. Ein bisschen, dass wir gleich ein bisschen ein Augenmerk auf das haben, was kommt da und was mache ich damit. Was weiteres, wo Jesus sagt, hier, weil man immer gesetzloser leben wird, wird die Liebe in vielen aussterben. Weil man immer gesetzloser leben wird, wird die Liebe in vielen aussterben. Das Wort heißt dort Anomia. Nomos ist Gesetz. Anomia heißt gesetzlos. Ich will keine Ordnung, ich will kein Gesetz, ich will kein Recht, ich will nichts, was mir bestimmt, was ich zu tun habe. Eigentlich ist das. Das wird wachsen in Menschen. Menschen wollen das nicht mehr haben. Und als Folge davon kommt was ganz Spannendes, nämlich die Liebe wird kalt. Oder sie stirbt aus. Und zwar nicht Liebe in dem Sinn, dass wir Sex haben wollen. Das ist ja heute das Wort für Liebe, oder? In unserer Gesellschaft. Liebe ist gleich Sex und Erotik. Das ist aber nicht das, was die Bibel mit Liebe meint. Auch nicht mit Philia. Das ist ein weiteres Wort für Liebe, wo man Kollegschaftsliebe nennen kann. So quasi, du bist cool, ich bin cool, lass uns was zusammen machen. Liebe, das, was die Bibel mit Liebe umschreibt, hier, was Jesus hier ins Wort nimmt, das heißt Agape. Und das ist eine Liebe, die sich verschenkt für andere. Es wird zunehmen, dass da so Dynamik kommt, die sagt, was bringt es dir? Und wenn es dir nichts bringt, mach es nicht. Und nicht nur in unserer Gesellschaft, auch bei uns Frommen wird es eine von der Verführungen sein, die kommt. Was hast du davor? Wenn du nichts davor hast, mach es nicht. Da stirbt der Leib Jesu aus. Weil Liebe, die hat uns Jesus vorgelebt, das ist das Fundament. Dass wir nicht auf uns schauen, was habe ich davor, sondern was will Gott von mir? Das wäre das Gesetz und Ordnung, wo er zu uns redet, dass ich gehorsam bin und mache, was er sagt. Und glaubt, dass er mir all das wieder gibt, was ich nötig habe. Er gibt es mir. Und die Tendenz, die besteht, ist, oder die entsteht, je länger, je mehr, wo da Jesus hier so seine Jünger sagt, das passt auf, das kommt, dass man mehr und mehr in die Richtung geht und sagt, das habe ich davor, wenigstens davor mache ich nicht. Dadurch wird die Gesellschaft, ich rede mal rein gesellschaftlich, absolut unsolidarisch und kannibalisch. Wow, das sind jetzt ein paar Ischi-Worte gewesen. Unsolidarisch, man ist nicht mehr für den anderen da. Warum? Habe ich nichts davor. Und kannibalisch, wenn es mir was nützt, alles her. Ich fresse alles auf, wenn ich was davor habe. Weil ich muss überleben. Die anderen sind dort, aber ich bin hier. Das wächst. Und das wird auch wahrscheinlich an uns Frommen nicht vorbeigehen. Weil wir sind ja Kinder unserer Zeit. Da sind wir herausgefordert. Und deswegen müssen wir ganz fest auch dort vielleicht schauen, was prägt mein Denken? Was prägt die Art und Weise, wie ich mein Leben führe? Was lasse ich eigentlich an meine Emotionen her und an meine Gedanken? Und die Art, wie ich mich fromm ausgestalte? Was von dem hier lasse ich her? Wie grenze ich mich ab von sowas? Und wie suche das, was Jesus ähnlich ist und was ihn ausmacht, damit meine Liebe nicht kalt wird in all dem drin? Weißt, es kann vielleicht sein, dass die Zeit, wo Jesus drüber redet, dass das noch 180 Jahre geht. Die Tendenz aber, die haben wir schon. Und ich glaube, bei uns ist wichtig, ja, das heißt, wehre den Anfängen. Quasi in Deutschland wollen sie den Anfängen vom Nationalsozialismus wehren. Warum? Sie haben es hinter sich gebracht, es war eine furchtbare Zeit. Und manchmal mit dem Anfängen wehren, wird man, was weiß ich, wie fanatisch in alle Richtungen. Und schüttet das Kind mit dem Bart aus. Hier geht es mehr darum zu schauen, von dem, was Jesus uns gesagt hat. Die Sachen, die wichtig sind, darauf zu achten, die sollten wir uns nicht stehlen lassen, die sollten wir uns nicht wegnehmen lassen. In all dem, sagt Jesus weiter, muss man bis zum Ende oder bis zum Ziel aushalten. Jesus redet vom Ziel, nicht vom Ende. Das griechische Wort, wo wir normal mit Ende übersetzen, heißt Telos. Und das bedeutet Ziel. Und wir wissen nicht, wann wir unser Ziel erreicht haben. Ob unser Ziel erreicht ist, wenn Jesus wiederkommt, dann würde man noch leben, wäre verwandelt im Moment und gehe ihm entgegen. Dann wäre das cool, oder? Hey, wir sind dabei, wenn es passiert. Vielleicht aber ist unser Ende oder unser Ziel, besser gesagt, wenn wir sterben. Niemand von uns weiß, wann das passiert. Ich habe gerade vorhin mit dem Daniel geredet. Der Daniel ist ja noch nicht so oft bei uns gewesen. Das ist der Daniel übrigens drüber. Genau. Und er hat mir so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und der Daniel hat nur einen Arm. Der andere Arm, der ist ihm genommen worden, einem Verkehrsunfall. Ich glaube nicht, dass du, als du auf dein Mokik gestiegen bist oder auf deine 80er, gesagt hast, heute will ich meinen Arm verlieren. Das war nicht geplant, gell? Ja, und auf einmal, paff, zack, endet das ganze Leben. Mann, das wissen wir nicht. Niemand von uns weiß, wann unser Ziel erreicht ist. Das wissen wir nicht. Genauso wenig, wie wir wissen, wann der Herr wiederkommt. Ist ja gut so. Gott sagt im Alten Testament schon, Zukunft ist meine Sache, nicht eure. Ich schaue für die Zukunft, ihr für die Gegenwart, mit mir zusammen. Und Zukunft, das kommt jetzt schon mit mir drin. Es ist aber wichtig, dass wir alles, wie soll ich sagen, alles auf der Reihe haben, wohlgeordnet. Darf ich mal eine Frage stellen? Das ist jetzt eine ziemlich fromme Frage. Früher ist die öfter gesagt worden. Wenn Jesus wieder käme, wärst du bereit? Könntest du mir in die Augen schauen mit dem Gedanken, ist alles okay, ist alles geregelt, I'm ready? Oder gäbe es noch ein paar Dinge zu regeln? Wenn es noch ein paar Dinge zu regeln gibt, würde ich den Unmut machen, sie zu regeln, weil wir wissen echt nicht, wann. Weil wissen wir nicht. Und das sage ich nicht, um Angst zu machen, sondern einfach, um dich bereit zu machen. Weil in der Bereitschaft lebst du hier schon jetzt ein richtig cooles Leben mit Gott zusammen. Eins, wo andere drumherum wirklich konstruktiv prägen kann. Und dann kommt auch noch einmal eine sehr, sehr wichtige, wertvolle Sache. Das Evangelium vom Reich, sagt Jesus, wird in der ganzen Welt, mit Welt, das griechische Wort, das du brauchst, ist Oikonomia. Oikonomie, da kommt das Wort Ökonomie her. Nee, stimmt nicht falsch. Oikumene. Da kommt Ökumene her. Jetzt habe ich es richtig gesagt, das andere könnt ihr vergessen. Oikumene, das heißt die ganze Welt. Es wird der ganzen Menschheit zum Zeugnis gepredigt, das Evangelium. Bei allen Volksgruppen wird es verkündigt. Das hat Jesus vorhergesagt. Und es geht nicht mehr so lang, bis das Ziel erreicht ist. Da ist schon ziemlich viel passiert seither. Das sind Dinge, wo Jesus sagt, es muss geschehen. Muss geschehen, da kommen wir nicht drauf vorbei. Da kannst du fasten und beten, solange du willst. Das wirst du nicht wegfasten können. Das wirst du nicht wegworshipen können. Das wirst du nicht wegproklamieren können. Das kommt. Und es geht mehr darum, dass wir schauen, wie bin ich drin, wenn es kommt. Und wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass seit Jesus in den Himmel gegangen ist, so Sachen immer mehr am Kommen waren. Und wir sind heute schon fast 2000 Jahre weiter in der Sache drin, als die damals. Wenn es mal aus der Optik betrachtet, oh wow, dann ist es eher dringlicher, als es auch schon war. Die Geschichte, das muss geschehen. Dass sie nicht, eventuell könnte es kommen. Und wenn ihr euch ganz fromm benimmt, dann endet Gott sein Denken. Es ist auch so eine Überlegung, weil alles Testament war Gott mit seinem Volk Israel so unterwegs. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr so und so lebt, kommt das und das. Wenn aber umkehrt, vergessen wir es. Das hier muss geschehen. Das ist nicht ein Hassausbruch von Gott über die Welt. Das ist, was man manchmal irgendwelche fromme Spezialisten so verkaufen wollen. Das ist Gottes Zorn über die ganze Welt. Gottes Zorn hat sich an Jesus entladen. Habt ihr das gehört? Ist das angekommen, bitte? Weil immer wieder Leute sagen, Erdbeben und was weiß ich, was ist der Zorn und das Gericht Gottes über Völker und über irgendwas. Mann, oh Mann, oh Mann. Das alles hat sich entladen an Jesus. Das sind Geburtswehe. Das ist ein Unterschied. Da wehrt sich einer dagegen, dass hier was kommen kann. Der will seine Macht behalten, aber er wird sie verlieren. Er wird sie nicht behalten können. Das sind Geburtswehe. Ja? Kein Gericht, das kommt dann auch noch, aber nicht in dem hier, wo wir jetzt zuleben. Ist das angekommen? Es wäre ziemlich gemein, der Pakistani zu sagen, eure Überflutung letztes Jahr, die habt ihr euch selber zuzuschreiben. Was müssten da über die Schweiz alles kommen? Oder über andere Länder. Das ist gemein. Das setzen wir uns zum Richter über Leute, über Einzelne. Das Recht haben wir nicht. Aber das Ganze mal aus der Optik zu nehmen, das sind Geburtswehe. Da liegt was in Wehe. Da wird was Neues geboren. Und wir hoffen ganz fest, dass in dem Neuen ganz viele von den Menschen mit dabei sind, überall aus Pakistan und aus der Schweiz und aus Amerika und aus Russland und überall her, dass sie mit dabei sind, weil der Drehowitz gesagt. Und dann heißt es, und dann kommt das Ende. Oder das Ziel. Das Ziel wird kommen, der Mensch der Gesetzlosigkeit wird offenbar werden, wenn das weg ist, was es jetzt noch aufhält. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 7. Lese mal vor. Lasst euch von niemandem verführen. Kommt schon wieder. In keinerlei Weise, denn zuvor muss, Nummer 4, muss der Abfall kommen. Nicht der Abfall im Sinn von Müll, sondern Apostasia heißt das Wort. Apostasia. Und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Spannende Sätze, oder? Was heißt denn das alles? Also zuerst einmal sagt der Paulus hier, bevor das alles passiert, muss der Abfall kommen. Apostasia. Oder Abfall, man kann das mit Abfall umschreiben, man kann das aber auch mit Weggang umschreiben. Beides ist möglich. Ja? Und dann wird hier geredet davor, es muss zuerst der Mensch der Bosheit kommen, das ist der Antichrist, das wird klar, wenn man das liest und wenn man andere Texte liest. Ein Antichrist heißt nicht, er ist gegen Christen. Habt ihr das bis jetzt so gedacht? Antichrist heißt anstelle von Christus, der sagt, ich bin der Christus. Setzt sich in den Tempel und gibt vor, dass er das ist. Hier ist eine interessante News. Kann sich momentan einer in den Tempel setzen? Bitte? Also zumindest einmal nicht den vom Gott von Israel. Habt ihr das euch schon mal überlegt? Was könnte das heißen? Bitte? Der muss gebaut werden. Wo muss denn der gebaut werden? Was steht da momentan? Bitte? Da steht der Felsenturm und der steht ziemlich fest. Das wird interessant. Das heißt es hier. Der Tempel, den gibt es noch nicht, aber da kommt was. Das haben wir noch nicht. Von daher kann man sagen, wieso lässt du mal den Tempel bauen? Take it easy. aber nimm es nicht zu easy. Die anderen Sachen, oder? Die sind am Entwickeln. Und dann heißt sie noch was, es gibt was, wo es noch aufhält. Und erst muss das weggenommen werden, wo das aufhält. Was ist das für, was könnte man dort sagen, was das sein könnte? Man lange überlegt, heutz und wer, über Jahre hinweg, mir Gedanken gemacht, Sachen angehört, Vorlesungen reingezogen. Ich bin zum Schluss gekommen, am sinnvollsten kann man das so verstehen, wenn der Heilige Geist geht. Wann geht denn der übrigens? Wann geht der Heilige Geist? Bitte? Jop. Wo ist der Heilige Geist? Wo? Bitte? In unserer Zeit, bei wem ist der Heilige Geist? Bitte? Bei der Fromme, oder? Richtig? Er kam an Pfingsten, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, gell? Kam er, und wo kam er her? In die Gläubigen. In Menschen, die an Jesus, glaube ich, reingekommen. Und dort ist er seither. Wir sind der Tempel vom Heiligen Geist, stimmt's? Das heißt, dort, wo wir sind, ist der Heilige Geist. Wo wir nicht mehr sind oder wo die Frommen nicht mehr sind, ich brauche immer fromm positiv, das ist der Heilige Geist nicht mehr. Wann gehen die Frommen? Bitte? Ja, wenn uns der Herr holt, wenn er uns, Bibel nennt es Entrückung. Ja, wenn der Herr uns Richtung Wolke beamt, wo er gerade am Kommen ist, dann geht der Heilige Geist von hier weg. Psst. Weil alles in den Tempel verschwinden und damit auch er. Der Heilige Geist, der in uns frommer ist, der hält es momentan noch auf. Wow, schon mal überlegt. Unter anderem sind mehr Aufhaltbastionen, wenn du so willst, im Zusammenhang mit dem hier. Aber irgendwann einmal geht es zu Ende, da holt Jesus seine Gemeinde heim. Interessante Idee, he? Denk das mal durch, nimm es mal mit und lass es mal auf die Wege. Und dann kommt das Ende, da würde jetzt nicht, oder das Ziel, das ist das, wo Offenbarung und alles drüber redet, das führt jetzt nicht zu weit aus. Das wird uns wirklich zu weit führen. Und dann aber das Letzte, was ein weiteres Muss ist. Es gibt Gerichtstag. Gott hat einen Gerichtstag über die Oikumene festgelegt. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31 kann man das lesen. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit, hat der Paulus da in Athen gesagt, hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden umkehren. Denn er hat einen Tag festgesetzt. Ja, wie das muss. Das ist fest. An dem er den Erdkreis richten will. Mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Am Ende gibt es Gericht. Und dort wird Gott richten. Wir wissen das Ganze links, rechts. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Es hängt von deiner Entscheidung ab. Nicht von Gottes Willkür. Von deiner Entscheidung. Das ist was Festgesetztes. Das kann man nicht umgehen. Früher oder später stehen wir vor dem Thron. Und dort wäre eine Sache entschieden. Wenn du Jesus gehörst, das habe ich auch mal erklärt, oder was geschieht, wenn wir sterben und auferstehen und so, das wiederhole ich nicht, dann bist du aus dieser Art Gericht aus. Gibt es andere Gericht. Da wird mehr geschaut, was hast du gemacht mit deinem Leben. Das Gericht aber, wo die Bibel hier beschreibt, das ist links, rechts, bei Gott oder ohne Gott. Das ist eine Sache, die steht fest. Da lässt Gott nicht mit sich reden, weil im Himmel können nicht Leute sein, die nicht erneuert worden sind. Das halten die nicht aus. Das halten die echt nicht aus. Und weil es eine Entscheidung ist, sind Menschen gefragt, ob sie das wollen oder nicht. Das sind Dinge, die sind festgelegt. Ich habe es Unumgängliches, das kommt oder da kommt was auf uns zu. Die Sachen kommen auf uns zu. Wir wissen nicht wann, keine Ahnung. Aber einige von diesen Dingen, ich glaube, an denen leben wir schon. Das sind wir herausgefordert. Und ich mache dir ganz fest Mut, dass du dir deine Nähe und deine Intimität zu Jesus nicht stehlen lässt. Dass du dir nicht stehlen lässt, deine Nähe zu deinen Geschwistern, dass du es nicht unterlaufen lässt, Der Find will in Einsamkeit führen. Das ist sein Ziel. Er will auseinandernehmen. Der Heilige Geist will zusammenführen. Lasst es nicht nehmen von irgendwelchen Menschen, die davor machen, sie wissen andere Sachen als das, was in der Bibel steht. Das sie überholt oder schon lange vorbei oder man muss es geistlich deuten. Uiuiui. Ja, wird spannend, wenn Leute kommen und sagen, das muss man geistlich lesen. Ich weiß, dass in der Bibel in der Regel die wesentlichen Sachen sehr, sehr gut verständlich sind für dumme Leute. Und überall dort, wo Leute kommen und sagen, ja, da braucht man spezielle Erkenntnisse und die hast du noch nicht, da wäre ich vorsichtig. Das würde ich nicht mit mir machen lassen, ehrlich nicht. Die Sache, da mache ich Mut, dass dein Herz behütet. In all dem drin, dass dein Herz behütet. Und eine Sache, die steht auch fest. Jesus hat die Sache vorhergesagt, weil er weiß, was Sache ist. Er hat es vorhergesagt, weil er der König aller Könige ist. Er hat es vorhergesagt, weil er das letzte Wort hat. Ihm gehören wir und ihm folgen wir nach. Er ist unser Heiland, er ist unser Herr. Und deswegen würde ich ganz gerne die Zeit abschließen. Deswegen habe ich gerade vorhin der Worship gleich ein bisschen kürzer entstehen lassen, bevor ich da hier geredet habe, damit wir uns nochmal Zeit nehmen, um einfach mit zwei, drei Liedern unseren König zu ehren, unseren Herr zu ehren, der über all dem herrscht. Und da würde ich dich einladen, das wirklich aus ganzem Herzen zu machen. Lass dich nicht deine Gegenwart von Jesus oder seine Gegenwart in deinem Leben stehlen durch irgendwelches Zeugs. Lass es nicht zu, sondern gib ihm der. Darf ich euch bitten, Worship Team, dass ihr aufgeht, dass ihr euren Platz einnimmt. Herr Jesus, ich bete dich an und ich danke dir dafür, dass du die Sache hier nicht gesagt hast, um uns Angst und Schrecken einzujagen. Du hast die Dinge nicht gesagt, weil du deinen Jüngern sagen wolltest, oh, passt auf, da kommt was ganz Furchtbares auf euch zu, ob ihr das schaffen werdet. Jesus, du hast die Sache gesagt mit einem Ziel, dass wir wissen, du bist der Herr in all dem. Du hast den Überblick über all das, du regierst. Jesus, danke dafür, dass du in unser Leben reingekommen bist, dass wir dich kennen dürfen. Ich bete dich an und ich danke dir dafür, Herr, dass du regierst in alle Ewigkeit. Du bist der König aller Könige. Dir folgen wir nach. Und dir gehen wir mit Ehre, Jesus. Wir ehren dich, unseren Heiland. Wir ehren dich, unseren Erlöser. Wir ehren dich, wiederkommende König. Jesus, wenn die Geburtswehe am schlimmsten sind, dann wird geboren. Und wenn geboren wird, dann kommst du. Dann kommst du zurück auf die Erde. Und du kommst zurück als Machthaber und als Friedefürst. Du kommst, um die Erde zu erneuern. Du kommst, um das Ziel zu bringen. Du kommst, um die Ewigkeit einzuläuten. Du kommst, um Herrlichkeit aufzurichten. Und wir ehren dich jetzt schon. Viele auf dieser Erde beugen momentan ihre Knie noch nicht vor dir. Sie stehen nicht auf und geben dir Ehre. Aber wir machen das, Jesus. Und wir wissen auch, dass dein Geist, der in uns ist, noch aufhält, was ich da anbahnen will. Und umso deutlicher und umso kräftiger verherrlichen wir dich, Jesus, und geben dir Ehre. Und hoffe, dass noch ganz viele Menschen während ihrer Zeit zu dir finden. Ihr Herz erneuert wird, ihr Leben verändert wird. Wir beten dich an, Jesus.